ARD.
Britische Plattform geht viral, wie anonyme Briefe Suizide verhindern sollen.
Pop trifft Politik. War das der politischste Super Bowl aller Zeiten?
Und Ice Ice Baby. Die zugefrorene Ostsee erfreut Touristen und erschwert die Schifffahrt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist schon wieder Montag, der 9. Februar und wir sind Uli Spinnrath und Sebastian Trepper.
Hallo allerseits in die ARD Audiothek und in alle anderen Plattformen, wo ihr uns gerade hört.
Bei unserem ersten Thema geht es um Suizide und wenn ihr bei dem Thema sofort denkt, das tut mir nicht gut, da bekomme ich schlechte Gedanken, skippt gerne zum nächsten Thema. Wir wollen aber über eine gute Idee reden, die helfen soll, Suizide zu verhindern und die offenbar funktioniert. Und deswegen soll es auch hier in Deutschland ein vergleichbares Projekt geben.
Die Idee kommt ursprünglich aus England, aber wir haben exklusiv recherchiert, dass diese Idee ab übermorgen auch in Deutschland umgesetzt wird. Aber wir fangen mal von vorne an. Der Mensch hinter dieser Initiative, der heißt Ben West. Der hat ein Video bei Instagram geteilt, das schon 27 Millionen Aufrufe hat, was ja echt viel ist. Und der Hintergrund ist, der Bruder von Ben West, der hat sich vor 8 Jahren das Leben genommen. Und vor kurzem hat Ben deshalb eine Plattform gestartet, die Menschen helfen soll, die Suizidgedanken haben. Die Seite heißt Reasons to Stay, also übersetzt Gründe, um zu bleiben.
Fremde Menschen können Briefe an jemanden schreiben, der Suizidgedanken hat. Dann schicken sie die an die Plattform und die Briefe werden dann da hochgeladen. Und in den Briefen stehen Gründe dafür, sich nicht das Leben zu nehmen. Also man muss nur die Seite neu laden, um dann einen neuen Brief zu sehen. Und ich habe mir mal ein paar von den Briefen durchgelesen. Das ist schon sehr bewegend. Also da schreiben Leute viele Dinge auf, die man wahrscheinlich vergisst, wenn man Suizidgedanken hat. Du bist wertvoll, du wirst geliebt und gebraucht, solche Sachen. Einerseits schreiben da Menschen, die jemanden verloren haben, der sich das Leben genommen hat. Es gibt aber auch Briefe von Menschen, die selbst Suizidgedanken hatten, also eigene Erfahrungen und dann eben der Hinweis, hey, auch wenn es sich nicht so anfühlt, es geht weiter und ich bin da auch noch da und heute bin ich glücklicher.
Ja, die Sonne geht auch morgen wieder auf. Und dann hat Ben West letzte Woche ein neues Video bei Instagram hochgeladen.
And I got a message today. And I'm not going to share the message, but what I can share is that it worked.
Also er hat eine Nachricht bekommen, über die er nicht genauer sprechen will, aber es hat offenbar funktioniert. Also ihm hat offensichtlich ein Mensch geschrieben, der über Suizid nachgedacht hat, dann einen solchen Brief auf der Plattform gelesen hat oder vielleicht auch mehrere und der sich das Leben dann eben nicht genommen hat.
Ben West erklärt in dem Video auch, dass dieser Mensch jetzt einen langen Weg vor sich hat, aber dass er diesen Weg zumindest anfangen kann.
Ja, wir haben zu diesem Thema auch mit der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention gesprochen und die hat uns gesagt, die Idee ist super und deshalb gibt es die auch bald bei uns in Deutschland.
Mittwoch, also übermorgen, soll die Seite online gehen. Die macht das Felber-Institut und es ist eins von mehreren Projekten des Instituts, das zur Verhinderung von Suiziden beitragen soll.
Die Menschen vom Institut sagen, so eine Seite, die kann Menschen durchaus neue Hoffnung geben. Das hängt mit dem sogenannten Papageno-Effekt zusammen.
Ja, wieder was gelernt. Hatte ich noch nie gehört. Nee. Ist aber gar nicht so kompliziert. Also auf der einen Seite ist der sogenannte Werther-Effekt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn über Suizide berichtet wird, gibt es möglicherweise mehr Suizide. Das beruht darauf, dass sich Menschen das Leben genommen haben, nachdem der Roman Die Leiden des jungen Werther von Goethe erschienen war, weil die Hauptfigur sich da am Ende das Leben nimmt.
Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum wir wirklich sehr genau überlegen, ob wir berichten, wenn es um Suizide oder einen einzelnen Suizid geht. So, und auf der anderen Seite, neben diesem Werther-Effekt, gibt es dann eben noch diesen Papageno-Effekt. Der ist nach der Vogelfängerfigur aus der Zauberflöte von Mozart benannt, die sich nicht das Leben nimmt, obwohl sie darüber nachdenkt. Und sie nimmt sich eben nicht das Leben, weil sie Hilfe bekommen hat.
Und bei diesem Effekt geht es darum, dass Berichterstattung auch Suizide verhindern kann. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie man Krisen bewältigt und wie Lösungen und Hilfe aussehen können, versuchen wir ja auch gerade. Und natürlich können die Briefe keine langfristige Hilfe bieten und diese Seiten ersetzen keine Therapie. Aber sie können Mut machen, besonders wenn man sich alleine fühlt. Also sie können ein guter erster Schritt sein.
Die deutsche Seite heißt mutpost.de. Die ist zwar heute noch leer, aber übermorgen findet man da dann eben auch Briefe, die gegen die Suizidgedanken helfen sollen. Die Macher haben uns geschrieben, dass ausgebildete Menschen auch alle Briefe vorher checken, bevor sie auf die Seite gestellt werden. Und auf dieser Website soll es dann auch Infos über weitere Hilfsangebote geben und auch einen Soforthilfe-Button. Und das Ganze verlinken wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Nach den Anschlägen auf das Berliner Stromnetz gibt es wohl eine Vielzahl an Hinweisen für die Ermittler. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass es ja bis zu 1 Million Euro Belohnung gibt, wenn durch einen Hinweis die Täter geschnappt werden. Der Bundesinnenminister Dobrindt hat gesagt, dass vom Bundeskriminalamt jetzt noch geprüft wird, ob wirklich gute Hinweise dabei waren. Das ist nämlich noch nicht ganz klar.
Karneval ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft der Rheinischen Post gesagt. Das Institut hat berechnet, dass dieses Jahr bis zu 2 Milliarden Euro umgesetzt werden könnten. In Hotels, in Gaststätten und im Einzelhandel. Aber auch die Karnevalsvereine machen Umsatz durch verkaufte Tickets für ihre Veranstaltungen. Köln als Karnevalshochburg ist wenig überraschend der größte Geldeintreiber. Bis zu 850 Millionen der 2 Milliarden Euro werden allein dort umgesetzt.
Bei schweren Überschwemmungen im Norden von Marokko sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150.000 Menschen sind vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Bis Dienstag muss mit weiteren Unwettern gerechnet werden. Auch in Spanien und Portugal stehen trotz einer Regenpause, die da gerade vorherrscht, immer noch Gebiete unter Wasser und tausende Menschen leben in Notunterkünften.
Und wir bleiben in Portugal. Da hat der gemäßigte Sozialist Seguro die Stichwahl um das Präsidentenamt klar gewonnen. Nachdem fast alle Stimmen ausgezählt sind, kommt Seguro auf knapp 67%. Damit liegt er weit vor seinem rechtsextremen Konkurrenten Ventura.
So, in den USA ist gerade die größte Sportshow des Jahres zu Ende gegangen, der Super Bowl. Ich kann da immer noch nichts auch in diesem Jahr mit anfangen, irgendwie American Football generell nicht und auch, weiß ich nicht, Super Bowl.
Ich gucke das sogar manchmal, auch unabhängig vom Super Bowl, und ich würde dir natürlich total gerne so super männlich jetzt die Regeln erklären, obwohl ich auch nur ein bisschen was weiß, aber wir wollen gar nicht großartig über den Sport oder das Spiel sprechen, sondern über das Drumherum.
Wenn die Leute sich große Eimer mit Chicken Wings bestellen und so, das gehört ja alles dazu. Aber wir reden vor allem auch über die Halbzeitshow. Die ist ja ein Riesending, über die ist auch in diesem Jahr wieder monatelang im Voraus schon gesprochen worden, weil sie in diesem Jahr auch noch sehr politisch ist. Und das hat mit dem Künstler zu tun, der diese Halbzeitshow gemacht hat, nämlich Bad Bunny.
Ja, das ist der Mann, um den es so viele Diskussionen gibt, Bad Bunny. Der ist aus Puerto Rico und er macht lateinamerikanischen Hip-Hop, natürlich mit spanischen Texten. Er hat auch gerade als erster mit einem Album auf Spanisch den Grammy für das beste Album des Jahres abgesandt.
So, die Football-Liga NFL sagt, yo, der geht so ab, der hat so viele Fans, vor allem in Lateinamerika, den wollen wir unbedingt auf der größten Bühne haben, die es gibt, also eben in der Super Bowl Halbzeit. Bei den Grammys letzte Woche konnte man aber auch ganz gut sehen, warum es um diesen Auftritt so große Diskussionen gibt.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Also bevor er dem lieben Gott gedankt hat, hat er noch gesagt eyes raus. War also eine sehr klare Botschaft gegen die Politik von Donald Trump und gegen die Verfolgung von Migranten durch die Einwanderungsbehörde ICE. Beim Super Bowl hat es ein kleines bisschen subtiler gemacht.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay!
Also Gott segne Amerika, nicht nur die USA, sondern er zählt eben auch alle anderen Länder auf dem amerikanischen Kontinent hintereinander auf. Es ist auch Kritik an Donald Trump, aber eben subtiler.
Ja, Bad Bunny hat letztes Jahr eine große Tournee gemacht, ist aber nicht in den USA aufgetreten. Er sagt, er hatte Sorge, dass ICE bei seinen Konzerten oder im Umfeld Menschen festnimmt und möglicherweise abschiebt. Stattdessen ist er lieber sehr oft in Puerto Rico und auch in anderen Ländern aufgetreten.
So, und bevor ihr uns jetzt böse Mails schreibt, ja, wir wissen, dass Puerto Rico zu den USA gehört. Das ist ein Außengebiet, kein eigener Bundesstaat. Die Menschen dürfen auch nicht bei der Präsidentschaftswahl zum Beispiel wählen. Also Puerto Rico hat einen Sonderstatus.
Bad Bunny ist ganz klar und eindeutig ein Trump-Gegner und Donald Trump hatte gar keinen Bock auf ihn. Erst hat er gesagt, er weiß gar nicht, wer das ist und immer von Bad Bunny Rabbit geredet. Dann hat er aber damit gedroht, dass er ICE zum Super Bowl schicken will. In seiner Denkweise logisch. Viele Latinos lieben Bad Bunny, dann kann man die dort festnehmen und wenn sie nicht US-Amerikaner sind oder eine Aufenthaltserlaubnis haben, kann man sie ins Gefängnis stecken und dann abschieben.
Tja, Donald Trump war ja letztes Jahr der erste US-Präsident, der während seiner Amtszeit beim Super Bowl war, hat er dieses Jahr dann aber nicht gemacht. Er sagt, weil ihm die Reise zu weit ist, weil San Francisco liegt eben auf der anderen Seite der USA. Aber zur Wahrheit gehört auch, es ist eine sehr liberale Stadt, also er hätte erstens weit reisen müssen, um sich dann vermutlich auspfeifen lassen zu müssen und dann auch noch eine Halbzeitshow von einem Künstler zu sehen, den er überhaupt nicht leiden kann. Zum Auftakt haben übrigens auch noch Green Day gespielt, die kennen wir ja wahrscheinlich auch alle noch und auch die sind massive Trump-Kritiker.
An diesem Super Bowl kann man sehr stark sehen, wie sehr die Amerikaner gespalten sind. Trump-Unterstützer haben die Show unamerikanisch genannt und sogar eine alternative Halbzeitshow mit Pro-Trump-Künstlern im Internet gestreamt.
Also unamerikanisch war das nicht. Ich habe das eben nochmal gesehen, die Hymne, und dann fliegen da die Kampfjets drüber und dann werden Bilder eingeblendet von einem Flugzeugträger irgendwo im Mittleren Osten. Also unamerikanisch, finde ich, fand ich das nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass auch Trump und seine Unterstützer den Super Bowl trotz aller Kritik im Fernsehen gucken, genauso wie die meisten anderen Amerikaner auch und auch viele Fans auf der ganzen Welt. Weltweit sind das ja ungefähr immer so 200 Millionen Menschen.
Und falls es euch sportlich interessiert und ihr, wie wir, nicht in der Nacht gucken konntet, die Seattle Seahawks haben die New England Patriots mit 29-13 geschlagen.
Herzlichen Glückwunsch. So, es ist ein verdammt kalter Winter dieses Jahr, vor allem für die Menschen im Osten und Nordosten von Deutschland. Das zeigt sich zum Beispiel auch an und in der Ostsee. Die ist nämlich gerade teilweise zugefroren. Das sieht man nicht alle Tage. Das ist wirklich beeindruckend. Also müsst ihr mal googeln, wenn ihr nicht gerade da wohnt.
Es haben sich Eisflächen gebildet und teilweise, zum Beispiel im Greifswalder Bodden in Mecklenburg-Vorpommern, sind aus diesen Eisschollen richtige Eisberge geworden, weil sie sich mehrere Meter hoch aufgetürmt haben. In Binz, in Rügen, laufen die Menschen auf der Ostsee rum.
Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so zugefroren war.
Das ist wie Grönland, ne? Also wenn man das sieht, für uns ist es etwas ganz Neues. Ich habe das noch nie gesehen, so in dieser Stärke, dass es so weit gefroren ist. Und ist schon faszinierend.
Wir sind extra deswegen hergekommen. Wir lieben das. Es ist einfach aufregend. Wann hat man das schon mal?
Genau, das ist die eine Seite, die spannende Seite. Spannend für Einheimische, aber natürlich vor allem auch Touristen, die da ja, wie wir gerade gehört haben, teilweise extra deshalb hinkommen. Aber dann gibt es eben auch noch die Schifffahrtindustrie und die findet so eine zugefrorene Ostsee natürlich nicht ganz so toll. Im Hafen Mukran auf Rügen muss für das LNG-Terminal sogar permanent eine Fahrrinne offen gehalten werden. Da ist der Schiffsverkehr inzwischen auf ein Minimum reduziert.
Es gibt bereits recht starke Einschränkungen. Auch im Greifswalder Bodden haben wir ja schon seit Wochen auch ein Nachtfahrtverbot. Dadurch, dass dort die Seezeichen, die Schifffahrtzeichen teilweise vertrieben sind durch das Eis, also verschoben wurde oder auch unter das Eis gedrückt worden ist, dürfen die Schiffe nicht mehr nachts fahren, sodass sie sich tagsüber bei guter Sicht auch an Landmarken orientieren.
Das war Ulrike Scheer von der Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes.
Aber zum Glück gibt es ja die Arkona, das ist Deutschlands größter Eisbrecher, der gerade richtig viel zu tun hat. 5000 PS starke Motoren und der kann Eis brechen, das bis zu einem halben Meter dick ist. Die Arkona muss die Fahrrinnen freihalten, Bojen einsammeln, die vom Eis weggetrieben worden sind, aber auch Schiffe rausholen, die schon im Eis eingeschlossen sind. Weil wenn die Arkona nicht kommt, kommt keiner, sagt Martin Pahl, der ist erster nautischer Offizier auf der Arkona.
Ja, da müssten sie halt geduldig sein und warten, bis das Eis irgendwann verschwindet und genug hoffen, dass sie genug Verpflegung mit haben.
Abwarten und Tee trinken dann. Und sie müssen natürlich auch hoffen, dass das Eis nicht während des Eingeschlossenseins das Schiff kaputt macht. Kann nämlich durch den Druck des Eises auch passieren. Die Ostsee, die friert übrigens nicht so oft zu wie jetzt. 2011 gab es zuletzt Packeis. Mehr oder weniger ganz zugefroren war die Ostsee im Winter 1986, 1987. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Im Moment ist es aber so, dass das Eis wegen des Ostwindes vor allem an der mecklenburgischen Ostseeküste zu bestaunen ist. In Schleswig-Holstein ist das Meer tatsächlich größtenteils frei.
Wir haben ja eben schon die Menschen gehört, die beeindruckt waren, aber es gab natürlich auch Unfälle. In Scharbeutz im Kreis Ostholstein sind am Wochenende mehrere Menschen auf der Ostsee spazieren gegangen und im Eis eingebrochen. Dabei ist zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber Feuerwehr und Polizei warnen natürlich davor, das Eis zu betreten. Am Freitag haben wir noch eine nette Mail von Tobias Fritzen bekommen. Er fand es gut, dass wir über die Olympischen Spiele in Italien gesprochen haben. Er kann es nicht am Fernseher verfolgen, deswegen freut er sich über Updates. Wir wissen aber auch, dass das nicht allen von euch so geht. Also, wir halten es kurz.
Genau, gestern gab es die ersten Medaillen für Deutschland. Juhu, Gold für den Rodler Max Langenhahn, Bronze für die Biathlon-Mixstaffel und Silber für die Skiabfahrerin Emma Eicher. In dem Rennen hat sich dann auch eine der Superstars der Spiele ziemlich früh und sehr schmerzhaft verabschiedet. Lindsay Vonn ist ja viel geredet worden im Vorfeld, weil sie mit einem Kreuzbandriss fahren wollte. Sie ist nach wenigen Sekunden heftig gestürzt. Das sah wirklich furchtbar aus. Hat sich, so ist der Stand jetzt, wohl ein Bein gebrochen, ist auch gestern schon operiert worden.
Wenn ihr jetzt zu den Menschen gehört, die in Sachen Olympia gerne noch mehr hören, zieht euch den Olympia-Podcast von der Sportschau rein. Alex Schlüter und Stefanie Müller-Spirrer werten mit Gästen zusammen den Wettkampftag aus und ihr verpasst kein Highlight und könnt mitreden. Den Sportschau-Olympia-Podcast gibt's jeden Morgen frisch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, und falls ihr jetzt denkt, verdammt, der Wochenanfang ist mal wieder zäh, ist ja Montag, habe ich gar keinen Bock drauf, dann nehmt euch nochmal ein Beispiel an Max Langenhahn, unseren Goldgewinner, der hat Nackenschmerzen und bekommt das mit der Goldmedaille trotzdem hin.
Die Medaille, ich hätte es nicht gedacht, die ist wirklich ein bisschen schwer und ich kann wirklich nicht so gut meinen Nacken halten zurzeit. Aber ja, irgendwie dafür ist schon, dafür kann man das schon mal machen und die Schmerzen aushalten.
Ja, für Gold kann man es schon mal machen.
Ja, voll.
Morgen sind Magda und ich für euch da. Kommt gut in die Woche. Tschö.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.